Und dann erkannte Gott, dass ich hochqualifiziert war und gab mir einen netten intellektuellen Job. Von wegen. Ich heiratete eine Frau, die Adoptivmutter von 8 Mädchen war. Am Tag meiner Hochzeit bekam ich also nicht nur eine Frau, sondern auch gleich noch 8 Töchter mit dazu. 6 waren jüdischer, eine arabischer und eine englischer Herkunft. Später kam noch eine 9., eine afrikanische hinzu, und Gott warf mich also gewissermaßen urplötzlich ins eiskalte Wasser. Wenn man sich alle Menschen vor Augen führen würde, die für so eine Aufgabe qualifiziert wären, stünde ich an letzter Stelle der Liste. Doch Gott tat das, weil ich in meinem Denken neu geformt und geprägt werden musste. Ich musste lernen, Beziehungen zu anderen Menschen zu haben. Ich musste lernen, dass Frauen anders denken als Männer. Ich ging immer davon aus, dass jedermann wie ein College-Professor denkt und stellte dann fest, dass dem nicht so war. Aber ich danke Gott für diese Lektionen. Unsere Familie hat es überlebt. Heute besteht unsere Großfamilie aus insgesamt etwa 150 Personen. Das ist ein Zeugnis für die Gnade Gottes. Falls Gott dich einmal ins eiskalte Wasser wirft, wird er sich auch darum kümmern, dass du schwimmen kannst. Du schluckst vielleicht Wasser, doch früher oder später tauchst du lächelnd wieder auf. Machen wir weiter. Wir erreichen nun die letzte Phase dieser Entwicklung in Vers 6 folgende. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben. Freut euch, Charismatiker, denn hier steht das Wort Charismata. Da wir aber verschiedene Charismata haben. Nach der uns verliehenen Gnade. Das Wort für Gnade lautet Charis. Charisma ist also eine Ableitung des Wortes Gnade. Es sind Gnadengaben. Gaben, die man sich nicht verdienen kann. Sobald du deinen Platz im Leib Christi gefunden hast, wird Gott dich mit den Gaben ausstatten, die du brauchst, um an diesem Platz tätig zu werden. Verstehst du? Es macht also keinen Sinn, ganz allgemein und abstrakt für Gaben zu beten und zu sagen, Herr, gib mir diese oder jene Gabe. Du musst deinen Platz im Leib Christi suchen und dann wirst du wissen, welche Gaben du brauchst, beziehungsweise dann wird Gott anfangen, sie dir zu geben. Ich erinnere mich daran, wie ich damals in den Befreiungsdienst hineingeworfen wurde. Ganz am Anfang brachte ein Mann seine Schwester zu meiner ersten Frau Lydia und mir, damit wir für sie beten. Ich saß da, sah sie an und sagte, Sie müssen befreit werden von... Und dann nannte ich 8 Dämonen. Ich dachte mir, woher weiß ich das? Ich dachte, offenbar hat Gott mir ein Wort der Erkenntnis gegeben. Versteht ihr? Aber ich bekam diese Gabe nicht ganz allgemein oder abstrakt, sondern in der Situation, in der ich sie brauchte, denn das war Teil meiner Aufgabe im Leib. Gott lässt dich nicht ohne Werkzeug arbeiten. Bob Mumford sagt zu Recht, die Geistesgaben sind keine Spielzeuge, sondern Werkzeuge. Wir brauchen sie, um unseren Job zu erledigen. Bei einem Auto würde man sagen, sie sind keine Sonderausstattung, sie sind Teil des Motors. Der Wagen funktioniert nicht richtig ohne sie. Sie sind sehr praxisbezogen, sie sind keine Zierde. Wenn du deinen Platz im Leib gefunden hast und als dieser Teil des Leibs funktionierst, sind sie sehr praxisbezogen einsetzbar. Gott wird dich zurüsten. Sehen wir uns die Liste der Charismata an, die jedoch nicht umfassend ist. Eine weitere Liste finden wir in 1. Korinther 12 und an anderen Stellen. Ich habe 22 verschiedene Dinge gezählt, die ich als Charisma bezeichne. Eine der aufregendsten, nur um euren Hunger danach zu wecken, ist die Ehelosigkeit. Und das ist sicher die Gabe, für die du betest, nicht wahr? Paulus sagt in 1. Korinther 7, jeder Mensch hat seine Charisma, der eine nach dieser Art, der andere nach jener Art. Meine, so sagt Paulus, ist die Ehelosigkeit. Ich könnte dafür beten, dass es bei jedem von euch so ist, sagt er, aber das werde ich nicht tun. Eure Vorstellung von Geistesgaben soll sich nicht auf ein oder zwei Dinge wie Wunder oder Heilungen oder Prophetie beschränken. Es ist eine breite Palette an Gaben. Hier werden 7 oder 8 genannt. Vers 6. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns verliehenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen, es sei Weissagung nach dem Maß des Glaubens. Und das ist sehr, sehr wichtig, denn viele Menschen fangen an zu weissagen, sind begeistert über die Auswirkungen und werden in ihrem Denken aufgeblasen. Sie gehen über das Maß an Glauben hinaus und fangen an, Dinge zu sagen, die nicht von Gott sind. Damit stiften sie vielfach große Verwirrung. Ich muss sagen, dass ich Vorbehalte habe, wenn Menschen über mir prophezeien. Wenn es professionell geschieht und es wurde schon viel über mich prophezeit, dann preise ich Gott dafür, aber ich gehe nicht zu jemandem, der wie zu einem Wahrsager, damit ich erfahre, was als nächstes geschehen wird. Denn manchmal bekommt man tatsächlich Wahrsagerei und nicht Prophetie. Die beiden liegen eng beieinander. Es liegt nur eine Haaresbreite zwischen der wahren prophetischen Gabe und einem Wahrsagegeist. Denkt nur an die junge Frau in Philippi. Als Paulus und Silas mit ihren Wegbegleitern dort ankamen, ging die Frau überall herum und rief: Diese Männer sind Diener des allerhöchsten Gottes, die uns den Weg zum Heil zeigen. Jedes Wort, das sie sagte, war wahr. Sie wusste das auf übernatürliche Weise, aber sie wusste es nicht vom Heiligen Geist. Letztlich fühlte sich Paulus so provoziert, dass er den Wahrsagegeist aus ihr austrieb. Ich sage manchmal, dass moderne Missionare diese Frau zu einem Gründungsmitglied der Gemeinde von Philippi gemacht hätten. Und das ist nicht nur so dahingesagt, das ist ein Problem, mit dem wir heute ganz real konfrontiert sind. Das Thema Prophetie ist stark im Kommen. Ich danke Gott dafür, aber wir wollen das Echte haben und darauf achten, dass wir uns nicht auf etwas Vorgespiegeltes oder auf eine Fälschung einlassen. Es heißt also immer nach dem Maß des Glaubens. Geh nicht über dein Maß des Glaubens hinaus. Strecke und dehne dich nicht. Ich habe erlebt, dass Menschen Probleme bekommen, wenn sie sich in Bezug auf Heilung oder andere derartige Dinge dehnen und strecken, um Resultate zu erzielen. Die aufregendsten Heilungen ereignen sich in meinem Dienst in der Regel zufällig, wenn ich das so sagen darf, also völlig ungeplant. Vor 2 Jahren kam auf Hawaii eine Frau, die in der charismatischen Bewegung recht bekannt ist, zu Ruth und mir. Ihr Mann sagte: Bitte bete für meine Frau. Sie sollte sich einer dreifachen Bypass-Operation unterziehen. Und ich fühlte mich überhaupt nicht danach, für sie zu beten. Ich war sehr müde. Es war am Ende einer Veranstaltung und ich dachte: Da steht er. Er ist ein Bruder im geistlichen Dienst. Wenn ich nicht für seine Frau bete, wird er mir wohl ewig beleidigt sein. Ruth und ich beteten für sie und wir vergaßen das Ganze wieder. Wir trafen die Frau vergangenen Oktober in Großbritannien und sie sagte: Ich möchte euch sagen, dass ich vollständig geheilt bin und keinen Bypass mehr brauche. Wir hatten das nicht geplant. Etwa zur selben Zeit auf Hawaii, und ich möchte sagen, dass nicht nur auf Hawaii Dinge geschehen, aßen wir mit einem Mann zu Mittag, der ein sehr wichtiges Buch namens Target Earth geschrieben hat. Beim Essen erzählte er uns, seine Frau hätte eine unheilbare Krankheit. Ihr Körper erzeuge nicht genügend Proteine. Sie war an der Duke University untersucht worden und man hatte ihr gesagt: Wir können Ihnen nicht helfen, aber wir möchten gerne statistische Daten und Zahlen sammeln, damit wir anderen Leuten vielleicht helfen können. Nach dem Mittagessen sagte Ruth am Parkplatz noch zu dieser Frau: Ich habe den Eindruck, ich solle für sie beten. Ruth betete für sie, dort am Parkplatz, ohne Vorbereitung, ohne Anbetung, ohne Musik. Und ich stand nur daneben und sagte: Amen. Wenige Wochen später hörten wir, dass die Frau auf wunderbare Weise geheilt worden war. Es war ein Wunder, da sie ja auf medizinischem Wege nicht hätte geheilt werden können. Ich will damit eins sagen: Erzwinge es nicht. Lass es ganz natürlich entstehen. Lass es fließen. Der Heilige Geist wird mit Öl verglichen. Öl fließt. Es ist nicht klumpig, sondern es ist glatt und weich. Sehen wir uns noch die anderen Gaben an. Es sei Dienst im Dienen. Und das könnte der Dienst eines Diakons sein. Wenn du ein Diakon sein sollst, dann sollst du wissen, dass Diakon nur ein anderes Wort für Diener ist. Ich dachte mir schon oft, Baptistengemeinden könnten ganz anders aussehen, wenn sie ihren Rat der Diakone, wie er heißt, Rat der Diener nennen würden. Und das stimmt ja auch, oder? Sie sollten Diener sein, denn das Wort Diakon ist nichts anderes als das griechische Wort für Diener. Wenn du ein Diener sein sollst, dann spezialisiere dich auf das Dienen. Dienen ist eine Kunst, habt ihr das gewusst? Ich habe eins festgestellt, Da Ruth und ich Menschen brauchen, die uns helfen. Wenn man einem Menschen dient, tut man die Dinge nicht so, wie sie unserer eigenen Meinung nach sein sollten, sondern so, wie der andere sie haben möchte, ungeachtet dessen, ob man das selbst nun für so richtig hält. Es ist eben eine Kunst, das eigene Denken dem Denken eines anderen Menschen anzupassen und Dinge so zu tun, wie der andere sie gerne haben möchte. Wir hatten etliche junge Frauen bei uns, die Ruth dienten, und sie waren allesamt großartig. Aber einige von ihnen hatten wirklich die Gabe zu dienen. Es ist eben eine Gabe, versteht ihr? Das ist nichts, was man sich selbst ausdenken kann. Aber ich unterstreiche, dass wir diese Frauen allesamt sehr, sehr schätzen. Nun weiter. Es sei, der lehrt in der Lehre. Die Bibel sagt, es sollen nicht zu viele von uns Lehrer werden. Habt ihr das gewusst? Jakobus 3. Wenn Gott dich nicht dazu berufen hat, dann sei kein Lehrer. Halte dich davon fern. Ich weiß, dass Gott mich berufen hat. Gleichgültig, ob ich ein guter oder ein schlechter Lehrer bin, ich weiß, dass Gott mich ganz konkret und speziell berufen hat, ein Lehrer der Schrift zu sein. Ich muss einfach lehren. Du kannst mich auf dem Kopf in die Ecke stellen und ich fange an zu lehren. Das ist in mir drin. Manchmal höre ich Menschen lehren und denke mir, oh Gott, er hat eine Gabe, aber nicht diese. Es sei, der ermahnt in der Ermahnung. Viele Menschen haben diese wunderbare Gabe der Ermahnung, aber es ist nicht die Gabe zu lehren. Werde kein Lehrer, wenn du ein Ermahner sein sollst. Bleib bei deinem Handwerk. Es gibt wunderbare Evangelisten, doch sobald sie Lehrer werden, treten sie ins Fettnäpfchen, sobald sie den Mund aufmachen. Der mitteilt oder gibt in Einfalt. Habt ihr gewusst, dass es die Gabe gibt zu geben? Es ist ein Dienst, es ist eine Gabe. Übe diese Gabe großzügig, aber in Einfalt aus. Häng die Tatsache, dass du gibst, nicht an die große Glocke. Ich danke Gott für alle, die unseren Dienst unterstützen. Ich habe jedoch auch festgestellt, dass uns einige Leute durch ihre Spenden manipulieren wollen. Deshalb müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein, uns nicht auf so etwas einzulassen. Die nächste Gabe, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Das ist eine Gabe, die ich nicht habe. Es ist eine Tortur für mich, Leute im Krankenhaus zu besuchen. Ich tue es, wenn es absolut notwendig ist, aber ich habe Freunde, die sich wie ein Fisch im Wasser fühlen, wenn sie im Krankenhaus Leute besuchen. Es ist ihre natürliche Gabe und es ist eine kostbare und wunderbare Gabe. Ich danke Gott für die Menschen, die mir schon mit ihrer Gabe der Barmherzigkeit gedient haben, aber ich weiß, dass ich selbst diese Gabe nicht habe. Ich tue das aus Pflichtbewusstsein heraus, wenn es erforderlich ist, doch andere Leute sind erst dann glücklich, wenn sie jemandem Barmherzigkeit erweisen können. Wenn das deine Gabe ist, dann pflege und fördere sie, was auch immer deine Gabe ist. Pflege und fördere sie. Damit sind wir am Ende dieses Abschnitts angelangt und wir gehen nun weiter zum nächsten. Der Schlüsselsatz lautet, die Liebe sei ungeheuchelt. Wenn wir diese Kapitel durcharbeiten, werden wir immer und immer wieder feststellen, dass Liebe die Quelle des Christenlebens ist. Deshalb beginnt Paulus hier mit Liebe und spricht von aufrichtiger Liebe. Alles andere in diesem Kapitel fließt aus der Liebe heraus. Deshalb ist es auch kein Regelwerk, das man zwanghaft einhalten muss, sondern ein Hinweis, wie du die Liebe, die Gott in dein Herz gelegt hat, in verschiedene Richtungen fließen lassen kannst. Erkennst du den Unterschied? Wenn du versuchst, einen großen Garten mit einer Gießkanne zu gießen, musst du immer wieder zum Wasserhahn zurückgehen und fängst an zu schwitzen und wirst allmählich müde. Du erreichst nicht viel. Doch jemand sagt zu dir, warum nimmst du nicht den Wasserschlauch? Schließ ihn an, nimm ihn in die Hand und du brauchst nichts anderes mit dir rumzutragen als den Schlauch. Und wenn du den Schlauch hast, musst du das Wasser durch diesen Schlauch in die verschiedenen Richtungen fließen lassen. Das sagt Paulus hier. So musst du das Wasser fließen lassen. Doch wenn du kein Wasser im Schlauch hast, wenn du keine Liebe hast, hast du auch nichts, das du irgendwohin fließen lassen könntest. Du darfst die folgenden Verse also nicht als Vorschriften und Regeln sehen. Es sind vielmehr Vorschläge, wie du den Garten gießen kannst, wenn du einen Schlauch hast. Und wenn du keinen Schlauch hast, musst du dir als allererstes einen holen und ihn an den Wasserhahn anschließen. Versuch nicht, mit Hilfe ermüdender, religiöser Regeln dein Christsein zu bewerkstelligen. Christsein ist etwas ganz anderes. Ich liebe 1. Timotheus 1,5, vor allem diese Übersetzung, in der es heißt: Das Endziel unserer Unterweisung ist Liebe, aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das Ziel unserer Unterweisung ist Liebe. Können wir, die wir im geistlichen Dienst stehen, das von uns sagen? Zielen wir darauf ab, Liebe zu fördern? Und dann sagt Paulus: Jeder, der sich im Leib Christi mit Dingen beschäftigt, die letztlich keine Liebe hervorbringen, vergeudet nur seine Zeit und seine Energie. Wie viel Zeit wird heute in unseren Gemeinden vergeudet? Zurück zu unserem Wasserschlauch. Ich zeige euch nur rasch ein paar verschiedene Blumenbeete, ein paar Blumen, die ihr gießen könnt. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Ich denke, es sind hier 12 Dinge genannt und das ist das erste: Das Böse hassen, das Gute lieben, keine Neutralität. Psalm 45,8, eine prophetische Schriftstelle über Jesus: Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Warum hat Gott Jesus gesalbt bzw. gesegnet? Weil er Gerechtigkeit liebte und Gottlosigkeit hasste. Wenn du Gott und die Gerechtigkeit liebst, kannst du in Bezug auf das Böse nicht neutral sein. Psalm 97,10: Die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Wer den Herrn wirklich liebt, kann mit dem Bösen keine Kompromisse eingehen. Weiter im Text mit Vers 10, der zweite Punkt: In der Bruderliebe zueinander seid voll Herzlichkeit. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Seid einander hingegeben und in Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Gebt anderen Leuten mehr Ehre, als ihr für euch selbst haben wollt. Ich hatte immer große Schwierigkeiten damit, denn ich dachte mir, wie kann ich meinen Bruder ehren, wenn ich doch der Meinung bin, dass er nicht so gut ist wie mich, wie ich selbst. Dieses Problem ist euch natürlich völlig unbekannt. Aber dann erkannte ich, dass Paulus sagt, jene, die sich miteinander vergleichen, die sich an anderen Menschen messen, sind unweise. Ich erkannte, dass es nur einen Maßstab gibt, Jesus. Wenn du dich selbst nach ihm bemisst, ist es leicht, anderen Leuten den Vorrang vor dir selbst zu geben. Vers 11, der dritte Punkt. Seid unverdrossen, wo es Eifer gilt, seid feurig im Geist, dem Herrn zu dienen, bereit. Man könnte auch sagen, seid nicht faul, sondern eifrig. Seht mal nach, ob ihr in der Bibel ein gutes Wort über Faulheit findet. Trunkenheit ist eine Sünde, doch Faulheit ist eine viel schlimmere Sünde. Ihr werdet sehen, dass Faulheit viel schärfer verurteilt wird als Trunkenheit. Doch seltsamerweise tolerieren wir in unseren Gemeinden faule Leute, während wir Trunkenbolde nicht unter uns haben wollen. Aber ihr habt ja keine faulen Leute bei euch in der Gemeinde, oder? Ihr habt keine Leute, die zu faul sind, aufzustehen und in der Bibel zu lesen. Zu faul, um zu beten. Zu faul, um hinauszugehen und das Evangelium von Tür zu Tür zu tragen. Wisst ihr, was Faulheit ist? Für die Katholiken ist Faulheit eine Todsünde. Der zweite Teil des Verses lautet: Dem Herrn zu dienen bereit oder dem Herrn mit leidenschaftlicher Hingabe dienen. Ich liebe diese Aussage von William Booths Tochter Catherine: Jesus liebt uns leidenschaftlich und er möchte leidenschaftlich geliebt werden. Ich frage dich, liebst du den Herrn leidenschaftlich? Ich habe eine Frau, die den Herrn leidenschaftlich liebt. Das kann ich über meine Frau sagen, sie liebt den Herrn mit leidenschaftlicher Hingabe. Und heutzutage gibt es im Leib Christi nur ganz wenig echte Leidenschaft. Wir müssen diesen Wasserschlauch an den Wasserhahn anschließen. Vers 13: An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Ich übersetze diesen Vers: Teilt mit euren Glaubensgeschwistern und pflegt Gastfreundschaft. Gastfreundschaft ist ein Dienst, habt ihr das gewusst? Gott hat einige von euch damit gesegnet. Kultiviert sie als einen Dienst und setzt sie zur Ehre Gottes ein. Erinnert euch an das, was Jesus sagte: Ladet nicht die Reichen ein. Ladet die Armen und die Blinden ein und die Leute, die sich für eure Einladung nicht revanchieren können, denn ihr, und das ist eine herrliche Aussage, ihr werdet es bei der Auferstehung zurückgezahlt bekommen. Wenn du deinen Lohn jetzt bekommst, bekommst du dann nichts mehr. Wenn du deinen Lohn jetzt nicht bekommst, dann wartet er auf dich in der kommenden Zeit. Vers 14, ein ganz wichtiger Vers, segnet die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Fällt es euch leicht, diejenigen zu segnen, die euch verfolgen? In meinem Buch Segen oder Fluch, Sie haben die Wahl, beschäftigte ich mich mit diesem Thema. Und Gott hat an mir gehandelt, als ich das Buch schrieb. Ich konnte das Buch erst dann beenden, als ich mich dazu diszipliniert hatte, jenen Menschen regelmäßig zu vergeben, die mir etwas angetan hatten, und sie zu segnen. Dadurch kam ich auf eine völlig neue Ebene. Wenn Menschen unfreundlich und gemein und unliebenswürdig sind, sage ich, Herr, ich vergebe ihnen. Und nachdem ich ihnen vergeben habe, segne ich sie im Namen Jesu. Wenn du gesegnet werden möchtest, und das ist natürlich nicht ernst gemeint, dann sei gemein zu mir, und ich werde dich segnen. Dennoch bist du vor Gott rechenschaftspflichtig dafür. Wenn ich an Segnen denke, denke ich an die Frau mit dem Alabasterfläschchen mit dem kostbaren Salböl. Zu segnen ist eines der größten Vorrechte für uns Christen. Segnen ist etwas Göttliches. Ich denke, wir haben viele Kritiker, viele Menschen, die gegen uns sind. Aber denkt nur an diese Frau, die Jesus mit ihrem kostbaren Salböl salbte, das etwa ein Jahresgehalt wert war. Und die Leute damals kritisierten sie, aber dennoch kamen sie in den Genuss, den Duft dieses Salböls zu riechen. Du kannst ein Duftträger sein, der Duft ins Leben anderer Menschen bringt. Vielleicht kritisieren sie dich, aber dennoch bekommen sie das Salböl ab. Jesus sagte damals zu den Leuten, lasst die Frau in Frieden, hört auf, sie zu kritisieren. Sie hat etwas Gutes getan, und wo auch immer dieses Evangelium gepredigt werden wird, wird man über das reden, was sie getan hat. So denkt Gott über jene, die den Wohlgeruch ausströmen. Und segnen heißt Wohlgeruch verströmen. Wenn ihr Menschen segnet, umgibt euch ab diesem Zeitpunkt eine kleine Wolke des Wohlgeruchs. Weiter mit Vers 15. Freut euch mit den sich Freuenden, weint mit den Weinenden. Und auch hierfür ist meine Frau ein wunderbares Beispiel. Sie kann sich mit anderen freuen und sie kann mit ihnen weinen. Ich bin darin nicht sonderlich gut. Es geht hier um Ich-Bezogenheit. Man kann sich erst dann mit jenen freuen, die sich freuen, und mit jenen weinen, die weinen, wenn man von Ich-Bezogenheit frei ist. Ich sage dir eins, wenn du garantiert unglücklich werden willst, dann hege und pflege deine Ich-Bezogenheit. Ich garantiere dir, dass du auf diese Weise unglücklich sein wirst. Vers 16. Seid gleichgesinnt gegeneinander, sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug in eurer eigenen Einschätzung. Seid gleichermaßen mitfühlend gegenüber jenen, die sich freuen und denen, die weinen. Ich lese Vers 16 nochmal in der Prinzversion. Sie lautet, lebt in Harmonie und demütig, nicht eingebildet oder arrogant und meidet vor allem anderen den Stolz. Das Buch der Sprüche sagt, sobald der Stolz kommt, beginnt der Streit. Stolz ist die Hauptursache von Streitigkeiten und Uneinigkeit. Vers 17, Punkt Nummer 9. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Vers 18, Punkt Nummer 10. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ihr könnt nicht immer mit jedermann in Frieden leben. Es gibt immer Leute, die keinen Frieden wollen. Doch soweit es an euch liegt, schließt Frieden und haltet Frieden mit jedermann. Das wird eurem Verdauungstrakt gut tun. Wisst ihr, wie oft sich unser Magen zusammenzieht, weil wir Groll hegen, bitter sind oder anderen Leuten nicht vergeben? Das hebräische Wort Shalom heißt eigentlich Vollständigkeit. Es ist ein wunderbares Wort. Wenn du Frieden schenkst, bekommst du Frieden zurück. Vers 19 und 20. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Das ist eine erschreckende Aussage. Gebt Raum dem Zorn Gottes. Wenn du dich nicht selbst rächst, wird Gott dich rächen. Was ist dir lieber? Was Bruder so und so selbst tut oder was Gott tut? Wenn sich Bruder so und so selbst rächt, habe ich keine Angst vor ihm. Doch wenn Gott den Fall von Bruder so und so übernimmt, ist das schon etwas Erschreckendes. Du kannst nichts Erschreckenderes tun, als zurücktreten und sagen, ich werde mich nicht selbst rächen. Gott wird meinen Fall übernehmen und handeln. Und dann noch dieser großartige letzte Vers, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Reagiere im entgegengesetzten Geist. Das ist die Lehre von Lauren Cunningham, dem Gründer von Jugend mit einer Mission. Reagiere im entgegengesetzten Geist. Hierzu einige Beispiele. Begegne dem Hass mit Liebe. Begegne Bitterkeit mit Freundlichkeit. Begegne Zorn mit Freundlichkeit. Begegne einem schlechten Menschen niemals auf seiner eigenen Ebene. Überwinde das Böse mit dem Guten. Nur das Gute ist stark genug, das Böse zu überwinden. Aber es ist stark genug. Also werden wir entweder vom Bösen überwunden oder wir überwinden das Böse mit Gutem. Und ihr wisst ja, für wen der Himmel bereitet ist, nicht wahr? Für wen? Für die Überwinder. Amen.